oder der Impact auf die Rezeption ja an sich, schau, in den 60er Jahren, all die Werke, die wir da im Wiener Aktionismus-Museum sehen, sind ja, dafür ist der Nietzsche ins Gefängnis gegangen teilweise, weil man ihm Blasphemie unterstellt hat. 98, als das Sechstagespiel war, ist das ja für alle uninteressant gewesen. Da ging es dann um den Tierschutz. Brigitte Bardot hat ja gesagt, das ist ein Monster, der Hermann Nietzsche so jetzt zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt hinkommen mit unserer Rezeption. Scheinbar, wie du eben erzählt hast, regt man sich jetzt schon auch wieder über den nackten weiblichen Frauenkörper auf, ja?
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Seit Ende März 2026 ist das Wiener Aktionismusmuseum neu eröffnet und eröffnet wurde es neu mit einer Ausstellung, die dem Frühwerk von Hermann Nietzsche gewidmet ist. Die Ausstellung heißt Hermann Nietzsche 1960 bis 1965 und wurde kuratiert von Julia Möbus-Puck, der Chefkuratorin des Hauses. Sie läuft bis zum 5. Juli 2026. Ich war zweimal dort, einmal ganz kurz am Eröffnungsabend und dann noch einmal. Und für mich war ganz klar, dass ich sehr gerne über diese Ausstellung sprechen werde hier im Podcast. Und ich bin froh, dass sich Julia Möbus-Puck bereit erklärt hat, das mit mir zu tun. Wir werden über die Ausstellung sprechen, wir werden über den Hermann Nietzsche sprechen, wir werden über die performative Kunst reden, über ihren eigenen Weg in die Kunst. Das sind zumindest all die Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Und natürlich eingangs, und ich möchte ganz gern mit dieser Frage beginnen, weil also Hermann Nietzsche ist ein Auslöser von ganz vielen starken Meinungen, fast jeder hat eine, und mich interessiert natürlich, ob man Hermann Nietzsche in dieser Ausstellung vielleicht auch ein bisschen neu entdecken kann.
Ich glaube eigentlich tatsächlich schon. Das fängt vielleicht nicht sofort im Obergeschoss an, wo wir die Malereien zeigen, die aber auch schon nicht eigentlich den typischen Nietzsche entsprechen, den man so intuitiv vor Augen hat, aber noch eher. Das beginnt dann vor allem im Untergeschoss, wenn dann der Raum kommt, wo wir die ersten Menstruationsbinden-Bilder zeigen und die Reliktmontagen. Da sind alle eher, also da hatte ich jetzt auch schon Führungen, wo Menschen sagten, dass sie sehr schockiert sind und sich sehr provoziert fühlen und damit nicht gerechnet hätten, obwohl sie den Hermann Nietzsche natürlich kennen. Und aber darf ich dir eine Gegenfrage stellen?
Ja.
Was hat dich dann bei deinem 30-Sekunden-Besuch so
die Ästhetik
getriggert?
Die Ästhetik,
wie die Ausstellung nur hängt? Oder insgesamt seine Bilder, die dort oben sind, die ja eine große Dramatik haben?
Ja, also ich habe mich da irgendwie. Also ich verstehe das, wenn du sagst, unten wird es ein bisschen, verändert sich die Dynamik ein bisschen. Das wäre dann nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob das eine bewusste Entscheidung war, die Leute nicht gleich einmal am Anfang so komplett zu fordern oder vielleicht auch überfordern. Weil ich hatte das Gefühl, dass ich, das war. Also die Bilder, die da oben hängen im Eingangsgeschoss, die sind für mich so über jeden Zweifel erhaben. Und das kann auf vielen Ebenen die Leute mal abholen.
Genau.
Es ist schlau. Und weil wenn sie dann mal unten sind, ja, dann kann man so ein bisschen in den zweiten, dritten Gang schalten. Und dann auch ein bisschen mehr fordern. Ich meine, es gibt ja nicht so etwas wie eine Triggerwarnung oder so, oder? Oder steht das irgendwo im Museum?
Unten sehen Sie jetzt Menstruationsbinden.
Steht so?
Nein.
Nein, aber das, ich denke mal, in Amerika wäre das wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, also ja.
Also die Gegenfrage kann ich beantworten. Mich hat die Ästhetik gepackt, auch die Art und Weise. Natürlich habe ich mir angeschaut, wie ist es jetzt gemacht, ja, nach dem Umbau,
ja.
wie ist es gelöst. Ich kannte das war mir auch davor. Und das hat mich eigentlich alles, das hat mir alles gut gefallen.
Mhm. Ja. Ohne den Umbau hätte es ja auch zum Beispiel nicht die Hängung des Blutorgelbildes geben können, weil vorher hatten wir überall große Fensterflächen, die ja auch sehr schön gewesen sind, aber nicht besonders praktikabel, wenn man ein so fragiles, wertvolles, schwieriges, restauratorisch schwieriges Bild präsentieren will. Und das ist dann ja auch wirklich so unser Aufschlag, dieses 9 Meter lange Blutorgelbild dort zu zeigen. Und noch um auf deine vorige Frage zu antworten, wenn ich mir das so vorstelle, gehe ich da auch gut mit eigentlich, dass schön gewesen wäre, zuerst diese ganzen Reliktmontagen und Menstruationsbildbilder, und man weiß gar nicht, was los ist. Aber die Menschen erst mal einzufangen ich glaube, jeder hat eine gewisse Emotionalität, wenn er diese Bilder sieht, er oder sie. Und dann zurückzukommen und da meinetwegen so ein bisschen durchgeschleudert zu werden, das finde ich eigentlich auch, also das ist das Sinnvollste.
Mhm. Ja. Mhm. 9 Meter, du hast es jetzt gesagt, das Blutorgelbild kommt aus Deutschland in die Ausstellung,
ja,
oder?
Ja, also das ist kurioserweise, ich bin gerade dabei, dieser Provenienz so ein bisschen nachzugehen, ist das in dem GFZK, also in der Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig? Mhm. I don't know why. Ja. Wissen die auch nicht mehr so ganz genau. Also es ist schon sehr lange dort. Mhm.
Aber wie kam es? Wie kam es nach Wien? Wie ist es bei euch angekommen? Kiste oder gerollt?
Ach so, ja, gerollt. Also das Bild selbst ist abgespannt und gerollt. Und dabei waren drei Rahmen, die einzeln, die dann zusammengefügt werden müssen, zusammengeschraubt. Und dann wird das Bild nochmal separat darüber gespannt. Also da waren drei RestauratorInnen mit beschäftigt, zwei Tage.
Ja. Mhm. Aber das Bild ist ja entstanden, jetzt musst du mir ein bisschen zeitlich auf die Sprünge helfen, in den frühen 60ern.
Ich weiß ja so ganz genau, jetzt ist meine Sternstunde 1. bis 3. Juni 62.
1. bis 3. Juni 62?
Ja. Ja.
Gratuliere. Also genau wollte ich nämlich wissen.
Zu den, als Gegenveranstaltung zu den Wiener Festwochen im Übrigen.
Ja. Und das ist jetzt etwas, wo man sagen würde, das ist ein, also man hätte jetzt, also wenn man den Nietzsche verstehen möchte oder wenn man davon einen Eindruck haben möchte, dann ist man mit so einem Bild, also das war schon wichtig, dass dieses Bild jetzt da sein wird. Deswegen habt ihr auch diesen Aufwand betrieben, das herzubekommen.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass diese Ausstellung sowieso ziemlich wichtig ist, wenn man den Nietzsche richtig verstehen möchte, weil das ja so seine Anfänge sind. Wir haben ja jetzt uns nur auf einen augenscheinlich kurzen Zeitraum fokussiert, von 60 bis 65, aber am Ende des Tages ist das wirklich die Kernzeit, wo er so die wichtigsten Elemente für sein Orgien-Mysterien-Theater zum ersten Mal entwickelt hat. Und alles, was dann folgt, ist eine Weiterentwicklung dessen. Mhm. Und es ist wirklich ein wichtiges Nietzsche-Kennenlernen dort. Aber da dieses Blutorgelbild natürlich auch das erste Bild ist, in dem der Nietzsche jemals mit realem Tierblut gearbeitet hat, ist das so ein wichtiges Stück. Aber auch, weil wir da schon von der mit auch Geburtsstunde des Wiener Aktionismus sprechen können. Also die dritte Aktion, die danach kommt, das Fest des psychophysischen Naturalismus, ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Event für die Künstler gewesen oder für den Wiener Aktionismus, für die Entstehung dessen, aber die Blutorgel oder das Blutorgelprojekt auf jeden Fall auch. Das war ja so ein Gemeinschaftsprojekt mit Adolf Rohner zusammen und Otto Mühl, dass sie sich haben 3 Nächte und 3 Tage in diesem Kelleratelier von Mühl, damals, das es ja auch immer noch gibt, in der Perinettgasse 1 im 20. Bezirk, haben einmauern lassen und das Publikum hat sie ausgemauert. Und da stecken natürlich schon so ganz viele wichtige Verweise auch drin, nicht nur psychoanalytisch, also das Hinabsteigen in die Tiefen im Sinne des Kellers, natürlich auch der Abstieg in die Vorhölle, 3 Tage, 3 Nächte. Und das sind schon so Kernelemente, die den Wiener Aktionismus ausmachen. Und dann nachher natürlich auch das Arbeiten von Hermann Nietzsche, vor allem in dieser frühen Zeit.
Mhm.
Deshalb war es uns besonders wichtig, ja, und auch einfach diese Dimension und 9 Meter. Es gibt kein Bild mehr vom Nietzsche, was 9 Meter hat, also außer Rauminstallationen, die dann so geblieben sind. Mhm.
Und 1. bis 3. Juni, das war eben der Zeitraum dieser Aktion, dieses Einmauern. Mhm. Andere Arbeiten aus dieser sind ja, also wie viele Arbeiten sind da entstanden beim Nietzsche? Weiß man das? Ist das genau dokumentiert?
Na, eigentlich nur das Blutorgelbild.
Ja, okay.
Genau, also nur das Blutorgelbild. Er hat sich ja vor, ich glaube, in der zweiten Nacht von einem befreundeten Fleischer so diesen Lammkadaver durchs Fenster geben lassen. Mhm. Und er hat auch dort einen kleinen Tisch gehabt. Also man muss auch bedenken, dass dieser Keller ja super, super klein ist. Und hat dann das Lamm dort oben, wie man das kennt, also an der Decke aufgespannt und das baumelte dann und die Gedärme, er hat es aufgeschnitten und die Gedärme sind rausgefallen auf den Tisch, der mit weißen Leintüchern bezogen war. Aber das war halt noch kein, in Anführungsstrichen, klassischer Nietzsche, dass er gesagt hat, er nimmt dann das Relikt oder er fotografiert das, sondern er hat das ja auch immer ganz penibel als Installation bezeichnet und nachher dann eben dieses Blutorgelbild als Malerei mit dem Tierblut und deshalb ist nichts weiter, also das ist dann alles einfach entsorgt worden und das Resultat war nur das Bild. Mhm. Und der Frohner und der Mühl haben ja so Gerümpelskulpturen gemacht, die sind aber gleich von der Polizei konfisziert und vernichtet worden.
Okay, aber das Blutorgelbild hat überlebt?
Das Blutorgelbild hat überlebt.
Und wieso wurde das nicht, wieso wurde das nicht mit
das, weggeschaut? Das kann ich nicht sagen, aber das war ja offensichtlich eine Malerei, das ist ja nicht nur aus Blut, sondern er hat es ja auch noch mit roter Farbe übermalt, überschüttet, das konnte man vielleicht
sonst würde man
eher als Kunst deklarieren.
Alles klar. Du weißt deswegen so gut Bescheid über Hermann Nietzsche und den Wiener Aktionismus, weil du dich schon lange damit beschäftigst?
Ja, seit 2015.
Ja. Also wie kam das, dein persönlicher, warum dahin? Also man kann sich ja für italienische Renaissance-Malerei begeistern oder eben für so ein hartes Thema wie den Wiener Aktionismus.
Ja, ich erzähle die Geschichte ganz unprätentiös. Ich habe Kunstgeschichte studiert an der Universität Bonn und ich habe immer schon während meines ganzen Studiums so einen Hang gehabt zur performativer Kunst, was wahrscheinlich darauf zurückgeht, dass ich auch 16 Jahre Ballett getanzt habe, also so Bühne und Performance war immer schon ein Thema für mich. Mhm. Und ich hatte dann ein Seminar zum Thema Rituale in der Kunst und es wurde unter anderem geleitet von dem Jesuitenpater Friedhelm Mennekes, der ja die Kunststation St. Peter ganz lange geleitet hat und auch dort eine Aktion mit dem Nietzsche realisiert hat. Und so wie gesagt, das Ziel dieses Seminars war es, ein Referat über einen Performance-Künstler zu halten und ich saß ziemlich weit hinten in dem Kurs und Hermann Nietzsche war der Einzige, der übrig blieb.
Okay.
Und ich kannte ihn natürlich, hatte mich aber noch nicht so eingehend mit ihm beschäftigt, habe das dann getan, war ziemlich bewegt und fasziniert und dann noch motivierter, als ich dann das Referat hielt und meine Kommilitonen vollends schockiert reagiert haben. Mhm. Warum benutzt der denn echtes Blut? Kann er nicht mit Kunstblut arbeiten? Und das hat mich getriggert. Oder ich war auch gerade wirklich in dem, obwohl der Film wahrscheinlich von mir nie geendet hat, dass ich extrem gelangweilt von White Cube Veranstaltungen war und diesen Künstler, der so mit Blut um sich gespritzt hat, ganz lapidar ist jetzt ausgedrückt, super spannend fand und mich so sehr für ihn eingesetzt habe in diesem Referat, also sehr von dieser Seite kam und Herr Mennekes hat dann nachher gesagt, Mensch, so wie du den ihn verteidigt hast, musst du ihn unbedingt kennenlernen. Mhm. Und er hatte dann, ich glaube, ein paar Wochen später in Aschaffenburg eine Ausstellungseröffnung und da hat Herr Mennekes mich mitgenommen und dann kam halt eins zum anderen. Mhm. Und ich war gerade in dieser Phase, wo ich mir überlegen musste, worüber schreibe ich meine Masterarbeit. Mhm. Und dann
in Bonn.
In Bonn, genau. Mhm.
Und die, also deine Professorin oder dein Professor damals?
Professorin ist auch ja meine jetzige Doktormutter, die Frau Dr. Anne-Marie Bonnet, die ja für zeitgenössische Kunst, die darauf spezialisiert ist und mich dann auch sehr unterstützt hat und sehr ja, sehr unterstützt hat. So unterstützt, dass ich ja noch weitermache damit.
Ja, ja.
Genau, und dann habe ich über das Blut als Material im Werk von Hermann Nitsch auch geschrieben. Ja, und dann bin ich da ja so, ich sage ja immer so, kleben geblieben auch. Also ich hatte dann ein DAAD-Stipendium, um eben in Wien auch zu arbeiten oder zu forschen, weil das schon gar nicht so einfach war, in Deutschland diese ganze sehr spezifische Literatur über den Wiener Aktionismus zu bekommen, und war dann 4 Monate in Wien und 1 Monat in Neapel und habe dann mit dem Nietzsche sehr viel Zeit verbracht und ja auch noch andere Ausstellungen mit ihm gemeinsam kuratiert und über ihn geschrieben, und dann wollte ich auch unbedingt bei Aktionen teilnehmen, damit ich wirklich alle Facetten mal miterlebt habe. Und das hat mich einfach immer sehr fasziniert, dieses sehr intensive, sinnliche Auseinandersetzung in der Performancekunst. Also Body Art grundsätzlich finde ich sehr spannend. Auch Gina Pana hat mich immer sehr interessiert, oder mit ihr habe ich auch dann viel gearbeitet, also in meiner Forschung. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist mein Ding, und mein Kosmos ist noch lange nicht zu Ende. Also als ich diese Arbeit geschrieben habe über das Material Blut, bin ich schon ziemlich in die Tiefe gegangen, weil ich auch gemerkt habe, dass die wissenschaftliche Literatur recht dürftig ist. Also es gibt schon viel Publikationen über Nietzsche, aber der Kosmos ist begrenzt. Also es sind oft die gleichen Autoren und Autorinnen. Diplom und Doktorarbeiten kann ich an einer Hand abzählen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und habe dann eben auch, glaube ich, also eine ziemlich breit aufgestellte Masterarbeit geschrieben, sodass ja eben meine Doktormutter auch entschieden hat, komm, mach da noch mal mehr draus. Und wir gehen in Richtung Dissertation. Und damit bin ich ja leider noch nicht fertig, aber oder glücklicherweise. Und da beschäftige ich mich ja damit, wie man aktionistisch performative Kunst ausstellen kann, am Beispiel des Wiener Aktionismus. Und das ist ja dann auch das, was mich interessiert, vor allem dieses körperliche Arbeiten, weil auch Rezeptionen, also sich Ausstellungen angucken, sich Ausstellungen machen, ist was unglaublich Körperliches, und ja.
Ha, aber da kann ich jetzt mal ganz aktuell eine Frage stellen, weil die brennt natürlich unter meinen Fingernägeln. Also aktuell in Venedig, Florentina Holzinger, Performance-Künstlerin, aus dem Theater kommend, ein Beitrag im österreichischen Pavillon, der viel Aufmerksamkeit erregt, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, ist jetzt unter Vertrag oder arbeitet jetzt mit der Galerie Robotsch zusammen. Und ich stelle mir natürlich die Frage, wie wird das funktionieren? Und das ist jetzt genau das, was du gesagt hast. Wie kann man performative Kunst zeigen in Ausstellungen und in weiterer Folge dann auch in den Markt, für den Markt vorbereiten?
Ja, für den Markt ist natürlich noch mal was ganz anderes, aber da bin ich auch gespannt, was die Florentina sich einfallen lässt.
Also du hast noch keine, ich habe mir gedacht, du sagst jetzt, das wird genau so und so und so passieren.
Nein, also ist, aber ich habe gesehen, ich war ja noch nicht in Venedig, ich war ja erst im Juni, aber ich habe gesehen, es gibt dort ja eine Säule, also eine Skulptur, schau, da wissen wir schon. Also sie wird schon mit Relikten, nehme ich mal an, arbeiten. Also, oder Schlingensief war auch in der Galerie, und Schlingensief hat dann später Installationen verkauft oder in die Galerie gegeben, die Teil seiner Bühnenbilder waren. Sowas könnte ich mir gut vorstellen.
Ja. Also für mich ist es irgendwie so, ich glaube, dass da vielleicht etwas Neues entstehen wird.
Ja,
also
vielleicht
ich glaube,
ja,
der Umstand, dass wir es uns nicht vorstellen können, heißt ja nur, dass wir, die Fantasie fehlt.
Ja, genau.
Oder mir.
Ja. Dass wir sehr unkritisch sind.
Aber ich glaube, also wenn man heute jetzt zurückspiegelt auf den Hermann Nitsch und diese 3 Tage im Keller, da geht es ja auch eigentlich ums Relikt. Gut, jetzt sind die Relikte vom Frohner und vom Mühl zerstört worden. Das vom Nitsch ist erhalten geblieben. Die Arbeitsweise, die hat sich ja bei ihm nicht groß verändert, beim Hermann Nitsch. Und das, was er gelernt hat, war, okay, es müssen Dinge entstehen, die dann überbleiben. Jetzt gibt es ja zum Beispiel, wenn der Schwarzkogler oder der Bruce, die ja den eigenen Körper stark ins Zentrum gerückt haben, da war natürlich das Fotografieren dieser Aktionen wesentlich. Beim Nietzsche sind halt diese Aktionsrelikte. Ist das eine andere Idee? Oder ist die Fotografie von so Aktionen, die ja auch in der Ausstellung jetzt im Wiener Aktionismusmuseum, darf man das jetzt auch mal sagen, also die Ausstellung findet im Wiener Aktionismusmuseum statt.
Ja, genau.
da gibt es ja auch Fotografien.
Einige wenige,
aber es ist doch, die sind ja auch schon, ich sage jetzt mal, das sind ja auch schon Sammlerobjekte, gesuchte, wenn das frühe Abzüge sind.
Ja.
War das den Leuten damals schon klar, dass das jetzt wichtig ist, dass da jemand dabei ist, der fotografiert?
Ja, das ist denen schon ziemlich bewusst gewesen, okay. den Künstlern. Deshalb haben sie das ja schon auch gemacht.
Mhm.
Genau, sie hatten nur alle, das ist ganz interessant auch, hat der Nietzsche nämlich ein bisschen andere Herangehensweise, denn insbesondere der Schwarzkogler hat ja überhaupt gar keine Aktionen gemacht, wo großes Publikum anwesend war. Das wollte der ja auch gar nicht. Der hat wirklich seine Aktion für die Fotografie konzipiert.
Mhm.
Das macht ja auch alle so spannend. Sie kommen aus dem Bild und sie gehen wieder ins Bild und sie bleiben eigentlich auch ziemlich stark im Bild, wenn sie ja auch wieder diese Fotografien anfertigen. Und auch der Bruce hat einen ganzen Zyklus, also die Selbstverstümmelungen beispielsweise, das ist inszenierte Fotografie. Das sind Aktionen, die für das Foto gedacht und gemacht worden sind.
Mhm.
Und der Nietzsche hatte immer so ein Ding, dass ihm das Foto nicht gereicht hat. Also da gibt es auch so, kriege ich jetzt gerade nicht hin, so verschiedenste Zitate von ihm. Das Mätzchen hat er, glaube ich mal, hat er das genannt. Die Fotografen sind alle, das sind auch nur Mätzchen, die man macht. Aber das hat ihm nie getaugt. Das war für ihn keine, dass dann nachher sich die Fotografie anschauen, hatte für ihn nie diese sinnliche Komponente, hat ihm immer was gefehlt.
Mhm.
Das heißt, die Relikte waren für ihn auch eine Möglichkeit, so einen Aktionsablauf zu dokumentieren außerhalb der Fotografie. Oder auch, wenn man Ausstellungen mit ihm gemacht hat, und ich glaube, das kann man auch merken an den Ausstellungen, die es dann von ihm zu Lebzeiten gab, das war ja immer für ihn wie eine Dokumentation einer Aktion. Da musste ja alles drin sein in den Ausstellungen. Fotografie, Musik, Blumen, Weihrauch, Aktionsrelikte, Malereien, das und das immer so opulent und überwältigend, dass man das Gefühl hatte, man erlebt eigentlich so eine Aktion.
Mhm.
Genau, und deshalb war die Fotografie für ihn eher immer schwierig. Er hat ja auch einen Zyklus, der auch bei uns in der Ausstellung hängt, der inszeniert wurde, 65, diese sogenannte Körpergrammatik, wo der Heinz Tschibulka immer wieder seinen nackten Körper auf einen Tisch gelegt hat, der mit Leintüchern überzogen wurde. Und dann hat der Nietzsche Gedärme draufgelegt und das Geschlecht mit Blut oder mit Wasser und mit Milch überschüttet. Aber das ist ein kurzer Zeitraum, das sind 1-2 Jahre und dann geht es wieder sofort in das Ephemere hinein. Mhm. Und
ich verstehe, also der war, also ich würde jetzt auch, also ich habe den Hermann Nietzsche jetzt nie persönlich besser kennengelernt, also vielleicht das eine oder andere Mal kurz getroffen, aber ich hätte jetzt schon gesagt, dass ich ihn als sinnlich mit allen Sinnen denkend, fühlend, arbeitend, also ich glaube, dass diese Ästhetik auch nur verstanden werden kann, wenn man sich darauf einlässt. Es geht nicht nur über den Kopf, sondern es braucht den Kopf und den Bauch dazu.
Das ist toll, dass du das sagst. Ich habe nämlich vor kurzem eine Lehraktion noch mit ihm gesehen, wo er aus den 80er Jahren, wo er dem Publikum seine Elemente aus den Aktionen erklärt. Und dann sagt er nämlich auch genau das, dass die Menschen immer glauben, sie müssen es in zwei teilen. Das Gedankliche, den Kopf und das Geistliche, aber es ist alles eins. Das eine geht nicht ohne das andere.
Mhm.
Und das merkt man bei ihm sehr. Deshalb ja auch die Musik, deshalb die Gerüche und diese ganze Intensität mit Blut und
Also deswegen hat er dann auch schon auch begonnen, diese Dinge ja auch zu gestalten. Also das Gefühl habe ich ja auch, da geht es jetzt ja nicht nur, das sind ja für mich jetzt nicht nur Relikte, die einfach passieren während so einer Aktion, sondern er hängt ja dann einmal ein Malhemd davor oder arbeitet das dann noch aus oder diese stationenartigen, also dieses Narrativ, das er dann noch hineinbringt. Es entsteht ja nicht zufällig. Das wäre zu wenig, oder? Ich würde mal so sagen, es gibt ja von ihm auch dieses Zitat, oder zumindest erzähle ich das oder sage ich das immer, vielleicht kannst du damit aufräumen, dass er gesagt hätte, er würde gerne so schütten, als würde er eine Glasflasche mit Milch auf einen schwarzen Asphalt schmeißen.
Ach schau, das kenne ich gar nicht.
Also das ist, ich weiß nicht, muss man sich jetzt eigentlich überprüfen, ja? Aber so diese Intentionslosigkeit, dieses passieren lassen, dem Zufall Regie führen lassen auch. Aber das geht natürlich, also diese Freiheit kostet. Ich glaube, das passiert dann immer auch mit einer guten Vorbereitung und mit einer guten, also dass man es dann passieren lassen kann, braucht trotzdem eine gewisse Ordnung.
Ja, und deshalb glaube ich, das ist die Kraft, die diesen Bildern von ihm innewohnt, weil es ist dann immer, das genau entsteht im Zwischenraum, zwischen nämlich dem zuvor sehr genau Durchdachten, dem, was dann passiert und dem, was sich dann ereignet. In dem Zwischenraum entsteht dieser Zufall und hat ebenso seine Möglichkeiten, sich zu bahnen. Denn ja, seine Aktionen sind genauso wie seine Bilder wahrscheinlich minutiös durchgedacht, durchgetaktet. Dabei jede Bewegung ist schon festgeschrieben, jeder Ton. Aber dann, wenn die Ausführung folgt, hat man ja, also ich spreche jetzt einfach mal von den Aktionen, ja. Man hat das ja nie mit Blut oder mit den Tieren geprobt. Man hat das immer nur trocken geprobt. Das heißt, das, was dazukommt, ist neu, ist in diesem Moment. Und was dann passiert, wie jemand vielleicht reagiert, wenn er mit Blut vollkommen überschüttet wird, ist dann ist zufällig. Aber es passiert in der Form, in dem Rahmen. Das ist auch ein bisschen das, warum der Nietzsche pfeift ja auch bei seinen Aktionen immer. Und das Pfeifen erinnert ja auch an ein Fußballspiel. Das kommt nicht von irgendwo her. Das hat ihn, also mit Fußball kommt man ihn jagen. Aber es ist trotzdem auch das Feld, er dirigiert, genau. Passiert in der Form. Alles bei uns passiert in Form. Und so passiert in seiner Form auch natürlich das Zufällige. Dieser Zwischenraum wird gefüllt.
Diese Anleitungen für diese Mehrtages-, also die Partituren.
Ja, Partituren.
Partituren, die sind ja auch minutiös ausgearbeitet.
Ja.
Und auch deswegen, ja, ich meine, dadurch ist ja gewährleistet, dass das auch über seinen Tod hinaus passieren kann.
Ja, könnte.
Könnte?
Ja, könnte.
Und ich glaube halt schon, dass es einen Unterschied macht, ob dieser Genius anwesend ist. Ja,
kann ich bezeugen.
Ja. Aber es ist halt so, ich glaube, also ich war vor 25 Jahren einmal in Kambodscha, in Angkor Wat, und habe das erlebt, wo noch kein großes Hotel dort war. Und vor 7 Jahren ist mein Freund, mit dem ich damals dort war, wieder hingefahren und hat gesagt, dort steht jetzt ein großes Hotel neben dem anderen. Und die Leute sind aber trotzdem mehr begeistert. Schlimm ist ja nur, wenn man einen Vergleich hat.
Ja.
Und ich glaube, wenn man jetzt noch nie wenn man den Hermann Nietzsche nicht erlebt hat, in Aktion, bei einer Aktion, dann nimmt man es natürlich ganz anders wahr, wenn man sich jetzt anschaut, als wenn man es erlebt hat, nicht?
Ich weiß nicht, ob das für das Publikum einen großen Unterschied macht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Die Perspektive habe ich aber einfach nicht, weil ich nicht, also zu Lebzeiten war ich nie Publikum, sondern da war ich Teilnehmende. Das mir nur angesehen habe ich später, als er nicht mehr lebte. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages sagen werde, dass ich finde, die Aura des Künstlers hat doch nimmt einen großen Stellenwert ein, aber es ist doch tatsächlich so, also zumal er ja noch nicht mal selbst mitgemacht hat, also das habe ich ja nun mal erst recht nicht erlebt, weil das endet dann irgendwann in den 80er Jahren, dass er selbst mitmacht. Später war er ja wirklich nur Regisseur und die anderen AkteurInnen haben das ausgeführt, aber es macht einfach was. Es macht was, seine Anwesenheit mit den anderen und natürlich auch so ein bisschen, er war ja schon auch streng, also das, die Strenge fehlt natürlich dann bei Proben oder nachher bei der Realisation, aber es hat auch, das finde ich ja an seinem Werk auch so interessant, der Impact, den die oder der Impact auf die Rezeption ja an sich, schau, in den 60er Jahren, all die Werke, die wir da im Wiener Aktionismus-Museum sehen, sind ja, dafür ist der Nietzsche ins Gefängnis gegangen teilweise, weil man ihm Blasphemie unterstellt hat. 98, als das Sechstagespiel war, ist das ja für alle uninteressant gewesen. Da ging es dann um den Tierschutz. Brigitte Bardot hat ja gesagt, das ist ein Monster, der Hammernitsch, so jetzt zum Beispiel. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt hinkommen mit unserer Rezeption. Scheinbar, wie du eben erzählt hast, regt man sich jetzt schon auch wieder über den nackten weiblichen Frauenkörper auf. Ja? Und das macht natürlich auch relativ viel. Und das, finde ich, ist auch schon spürbar, auch bei den AkteurInnen, die dann nach seinem Tod mitgemacht haben, die ihn auch gar nicht kannten, die ihren eigenen Eindruck von dem Werk hatten. Also da ist die ganze Zeit schon so in Bewegung und in Veränderung. Und ja, tatsächlich kann, also meine Erfahrung war, es ist was anderes dann ohne ihn. Ja.
Weißt du, wie ist er eigentlich, also waren für ihn blasphemische Anschuldigungen schlimmer als tierschützerische Anfeindungen?
Wahrscheinlich war alles schlimm für ihn.
Ja, oder wurscht, ich weiß es nicht.
Schlimm oder wurscht? Grundsätzlich ja auch ein bisschen wurscht, weil ihm ist das schon wahrscheinlich klar gewesen, dass sowas alles auf ihn zukommt. Also er ist ja jetzt er wollte ja schon nicht einfach so von Haus aus so provozieren, das war ja nicht sein Ansinnen, aber ihm war schon klar, dass er natürlich, das war ja seine Absicht, ein sinnliches Werk zu erschaffen, was die Menschen berührt. Und diese Berührung führt ja auch natürlich zu dem Entrüstetsein und ich glaube, es hat ihn schon auch gefrustet, könnte man vielleicht so sagen, dass er hat sich ja auch immer vielleicht nicht genügend anerkannt gefühlt, was ein bisschen daher kommt vielleicht, dass er dann oft angefeindet wurde. Er missverstanden hat, er sich auch deswegen oft gefühlt.
Aber natürlich ist es, also wenn man sich überlegt, also das war ja eine andere Zeit, als wir es heute erleben. Ja. Wenn man sich anschaut, gut, haben wir schon die Florentina Holzinger gehabt, die ist allgegenwärtig. Wenn die Florentina Holzinger diesen Pavillon in Venedig gemacht hätte vor 20 Jahren, hätte das ganz andere Wellen geschlagen, weil heutzutage das einfach über viel mehr Kanäle und transportiert wird. Und wenn der Nietzsche 1998 Probleme hatte mit dem Tierschutz und die Brigitte Bardot, dann war ein Foto in der Kronenzeitung und der Michael Janet hat geschimpft und der Staberl hat wahrscheinlich gerülpst. Aber es waren nicht 700.000 Menschen, die irgendwie auf ihren Social Media Accounts irgendwie sich dann auskotzen. Ja. Also ich glaube, damit muss man heute anders umgehen als damals. Wäre eigentlich interessant, jetzt dieses Phänomen heute zu erleben. Wahrscheinlich wäre es auch möglich, weil man denkt sich, irgendwie sind wir über gewisse Dinge hinweg, aber man immer wieder sieht man dann, es hat sich eigentlich nichts verändert, oder?
Nee, eigentlich hat sich nichts verändert. Ja, die Art und Weise vielleicht so ein bisschen. Ich meine, die Rita berichtet dann ja schon davon beim Sechstagespiel, bei den Vorbereitungen, dann sind die Telefonkabel durchgeschnitten worden und ich glaube, sie mussten dann ja auch das zu einer veröffentlichten Veranstaltung machen. Jeder musste hineinkommen. Ich habe jetzt letztens in Prinzendorf Fotografien gesehen, da sitzen dann die AkteurInnen oder einfach Leute an der Mühle, die gab es ja noch, ein bisschen abseits vom Schloss. Und da stand dann drauf, fuck Nietzsche oder Nietzsche Nazi, wurde richtig groß drauf gesprayt. Das wäre schon, das fand ich sehr zeitgenössisch, diese Fotografie ist auch ganz.
Ich meine, warum Nietzsche Nazi? Also das ist schon heftig.
Ja, ist schon arg.
Das ist einfach so, einfach nur wir nehmen einfach das Ärgste.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Oh, total zusammenhanglos. Ja. Weil ich meine, Tierschutz kann ich schon, das kann ich schon verstehen, ja. Dass man sagt, das arme Lamm oder die Kuh oder so. Ja. Aber ich glaube, da gibt's andere Dinge, wo man als Tierschützer mehr machen kann. Wenn jetzt die Florentina Holzinger nach Prinzendorf geht, weißt du, findet jetzt zu Pfingsten 2026?
Morgen, ja. Morgen?
Also wir nehmen heute am 22. Mai auf.
Ja,
also
genau, am 23.
Mai. Mai ist die, weißt du, was uns da erwartet oder was sie macht? Oder wird es eine Etüde sein? Oder?
Ja, genau, also es ist eine Etüde, ja. Aber eine sehr lange, wie sie selbst sagt. Okay. Sie geht ja 9 Stunden, weil sie beginnt ja in Wien im Eislaufverein. Mhm. Und geht dann weiter nach Prinzendorf. In Prinzendorf geht es meines Erachtens nach um 19 Uhr los. In Wien weiß ich nicht ganz genau, wann es beginnt. Okay. Aber insgesamt ist es eine Etüde von 9 Stunden.
Okay.
Ja. Mit verschiedenen Elementen, ja.
Aber jetzt nicht das Nietzsche-Werk herauskehren, sondern es wird eine Florentina.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also es gibt ja eh schon Elemente, die vielleicht an das Nietzsche-Werk erinnern, die grundsätzlich so bei ihr zu sehen sind. Mhm. Das war vielleicht im Stück Sancta ja ein bisschen deutlicher, allein jetzt wegen der religiösen Thematik. Aber nein, das ist sie einfach dort. Ja.
Mhm. Da bin ich schon gespannt, was da in den Kommentarspalten von heute und OE24 zu lesen ist.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aber das wollte ich auch noch, das fiel mir jetzt ein, weil wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, Florentina Holzinger hat das schon nicht bewusst mitgedacht, die nachher auch die Rezeption über Social Media, aber ich weiß, dass sie sich damit beschäftigt, dass das natürlich total viral geht, dass die Leute sich das teilweise nur über diese Kanäle ansehen und dadurch auch eine andere Sichtweise auf die Arbeit haben. Und sie hat auch gesagt, es hat mich auch ein bisschen an dann so Nietzsche-Aussagen erinnert, dass sie das darüber erstmal auch nachdenken muss, was diese Bilder mit ihrem Werk eigentlich machen. Und ich finde auch interessant, also sie hat dieses Ding mit dem Jetski. Mhm. Wir sehen ja einfach nur eine nackte Person, die auf diesem Jetski ständig Runden dreht. Aber ich glaube, erst in Wirklichkeit kann man verstehen, dass das eigentlich ziemlich extrem ist, denn dieses riesengroße Jetski fährt ja eine ziemlich kleine Runde. Mhm. Und das ist richtig schwer. Und das ist, sie hat es schon auch bezeichnet als High-Risk-Stunt. Mhm. Das spielt ja auch wieder so an auf Schmerz und auf Grenzen, den Körper. Das sind auch so, sind ganz schöne, finde ich, Zusammenhänge und wie wir das auch missachten durch diese ganzen Bilder, die wir einfach nur den ganzen Tag über die Bildfläche geschmiert sehen.
Ja, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich mir manchmal Ausstellungen gar nicht mehr anschauen muss, in Persona, sondern weil ich...
Das ist ein Trugschluss.
Total.
Ja.
Also... Ich meine, für die Ausstellungen, die sich halt zeitlich nicht ausgehen, ist das natürlich super. Oder wenn jetzt eine Ausstellung ist in Sydney,
bin
ich froh.
Ja.
Aber das ist interessant, dass du das sagst. Ich meine, das ist ja auch eine total offene Frage, nicht? Was passiert, wenn sich eine der Performerinnen am Jetski verletzt?
Ja. Ja.
Das ist wahrscheinlich dann das Ende der Performance, zumindest dieser, weil das ging ja wahrscheinlich gar nicht anders. Finde ich ja schon einmal beeindruckend in dieser Umsetzung. Eben, also alles, was, glaube ich, die Menschen überfordert im Verständnis, ist ja eigentlich einen Schritt, den wir weitergehen, wo wir eigentlich dankbar sein müssen, weil unser eigener Horizont erweitert wird, weil wir dieses Ding dann zum ersten Mal sehen und uns auch darüber Gedanken machen. Aber da natürlich dieses Risiko auch einzugehen, das auch durchzusetzen, also in diesem Josef-Hoffmann-Pavillon. Ja? Also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich habe da 6 Bilder von Gustav Klimt, die hängen wir auf. Ja, wunderbar.
Ja, super. Ja.
Aber zu sagen, okay, dann wird das mal, fluten wir mal und machen eine Materialschlacht, das umzusetzen, das ist ja auch eben eine Leistung.
Ja, eben.
Und dieses Risiko auch einzugehen. Ja. Und natürlich sagen sehr viele Leute, na schauen wir mal, ob das jetzt wirklich 7 Monate lang durchgezogen wird können, nicht? Wie schaut es aus, wenn im Juli oder August vielleicht weniger Leute kommen, nicht? Wird dann noch immer jede Stunde die Glocke geschlagen? Also es ist schon, ich habe schon das Gefühl, dass die Leute so sagen, naja, na, schauen wir mal. Ja,
okay.
Aber jetzt, ich meine, eigentlich wollen wir ja über den Nietzsche reden, aber das ist natürlich so, dass das, ich meine, du hast ja gesagt, du kommst auch aus dem Tanz. So wie die Florentina Holzinger.
Das ja, heißt, so gesehen.
Das heißt, also ich glaube, wir können natürlich alle irgendwie damit relaten. Und das ist ja auch so, dass da gibt es extrem viele, man kann sich so, also jeder hat da eine Meinung. Es lässt einen eben nicht kalt. Und da ist glaube ich, eine starke Verbindung eben auch zum Nietzsche. Ja. Es gibt so viele, und ich meine, immer wenn ich irgendwo in einem Museum eine Führung mache und es deckt eine gewisse Zeitspanne ab und ich merke, dass das Publikum so sich wohlfühlt im ausgehenden 19. Jahrhundert, impressionistische Tendenzen oder noch in der klassischen Moderne. Also wenn es dann in die Nachkriegsavantgarde geht und meistens, also beim Nietzsche hagelt es dann halt so ein bisschen aus, weil da kommen dann halt ganz viele Sachen zusammen wie Blut, Tierschutz, grauslich und so. Und da gibt es eben immer starke Meinungen. Wie ist das? Kommen Leute jetzt ins Warm, die sich schon vorher deklarieren als große Nietzsche-Gegner oder kommen nur die Fans?
In den letzten 2 Jahren habe ich auf jeden Fall schon einige bewusste Nietzsche-Gegner in unser Museum gehen spüren, erlebt. Ja, sicher. Aber
so, dass man sich denkt, warum kommst du denn her, wenn du das eh findest?
Ja, ne? Ja. Die wollen dann, also die sind dann aber auch schon da, um zu provozieren. Genau. Und das habe ich jetzt bei dieser Ausstellung aber noch nicht erlebt. Allerdings habe ich jetzt in 2 Führungen ja auch Menschen gehabt, auch Jüngere, die sich von den Menstruationsbindenbildern extrem provoziert gefühlt haben.
Warum? Ich meine, das können wir jetzt kurz ausholen. Also ich meine, aufrollen, diese Bilder entstehen. Die sind ja, glaube ich, nach 25. Sind die auch?
Nein, die sind alle in dem Zeitraum. Nein. Okay. Die sind alle zwischen, die fangen so ab 62, 63 an. Ja. Und da hat er, das sind immer Bilder entweder auf so ungrundiertem Jutestoff oder schon weiß grundiertem Jutestoff, auf denen er dann relativ mittig meistens so Menstruationsbinden appliziert und die werden dann mit Blut überschüttet, mit Wachsstift oder auch Lippenstift ist das manchmal eingekreist, da werden Markierungen vorgenommen oder er schüttet nochmal Wachs drüber und da ist er dann, für eine ist er auch 66, 14 Tage in Haft gewesen. Das war in der Galerie Josef Dvorak und er nannte dieses Relikt Erste Heilige Kommunion und da hat sich jemand, auch ein Besucher, in seinen religiösen Gefühlen verletzt gefühlt und den Dvorak und den Nietzsche angezeigt. Genau, und da, um diese handelt es sich, ja. Und
heutzutage fühlen sich die Leute dadurch provoziert, ja, weil man sich denkt, so, das ist zu privat, was hat das jetzt?
Ja, ich weiß nicht, ich konnte das nicht so ganz einordnen. Ich habe ja dann natürlich das Gespräch gesucht, weil mich das auch irgendwie irritiert hat, dass es 2 Frauen waren, die scheinbar Probleme hatten mit Menstruationsbindenbildern. Das erste war irgendwie sowas, so wie so eine Ablehnung dem Künstler gegenüber, der ja scheinbar nur provozieren wollte. Dann musste ich mit ihnen erstmal halt über die Zeit sprechen, dass das natürlich in den 60er Jahren im Nachkriegsösterreich was ganz anderes gewesen ist und dass es auch sehr wichtig ist natürlich, dass man, also ich finde es immer wichtig, aber damals hatte es natürlich eine besondere Brisanz, dass man über Dinge gesprochen hat, über die man nicht sprechen durfte, sowas ganz Normales wie Blut, Menstruationsblut, Menstruieren. Und dass das wichtig war für das Weiterkommen der Gesellschaft, so gewisse Tabuthemen mal zu überwinden. Und das, lustigerweise ist ja Menstruieren immer irgendwie noch ein Tabuthema. Aber mittlerweile darf ich ja, wenn ich menstruiere, auch in die Kirche gehe. Das war ja vor ein paar 100 Jahren anders. Insofern sind wir ja schon weitergekommen. Aber ja, das war irgendwie so die erste Ablehnung. Und dann haben sie sich selbst davon abgestoßen gefühlt, weil sie fanden, das war gewaltvoll. Und natürlich, es hat was Gewaltvolles. Der ganze Wiener Aktionismus beinhaltet irgendwie etwas Gewaltvolles, was Intensives. Aber die Künstler thematisieren oder sind ja auch in einer Art gewaltvollen Zeit dann irgendwie tätig gewesen. Das, was vor ihnen lag, die Kriegserlebnisse, die Traumata, die sie erfahren haben, immer ist alles irgendwie gewaltvoll gewesen. Und sie sind dann, haben das einfach ziemlich direkt umgesetzt.
Wäre es was anderes, wenn das nicht der Hermann Nitsch gemacht hätte, sondern eine Künstlerin? Oder wäre es was anderes, wenn das,
ja, sicherlich,
wenn das heute entstehen würde in der Thematik?
Sicherlich wäre das was anderes. Aber ich hatte, das war nämlich die andere Person in der anderen Führung, die ja dann so mir, zu mir gesagt hat, ja, eigentlich ist der Nitsch fast ein Feminist gewesen, dass er sich so für die Frauen eingesetzt hat. Ich meine, das ist jetzt auch zu viel des Guten, ja, aber...
Ja, aber, ja, es klingt schon mal besser.
Also, ja, genau.
Ja. Also ich glaube, man muss das, also ein historisches Werk ist ein historisches Werk. Und muss als das betrachtet werden. Und ich sage jetzt mal, zeitgenössische Entrüstung ist da, finde ich, jetzt nicht so angebracht, dass sich Leute darüber beschweren, dass vor 60 Jahren das entstanden ist. Ja, also das ist, dann kann man sagen, okay, da muss man sich anschauen, was war der Hintergrund. Aber es muss dann eine andere Form der Auseinandersetzung sein. Also ich glaube, so einen Protest, und da sind wir jetzt eigentlich bei noch einem Thema, das ich, glaube ich, in dem Zusammenhang spannend finde, wie äußert sich Protest? Weil du hast vorher gesagt, auch bei den Aktionen von Nitsch in Prinzendorf, wenn da Telefonkabel durchgeschnitten wurden und so. Also ich bin ja ein Freund von Protest.
Ich auch.
Ja, ich finde, man muss das akzeptieren und man darf dann nicht entrüstet sein, sondern man muss den Protest sagen, okay, es ist dein Recht zu protestieren und das ist jetzt meine Gegenposition. Und manchmal gibt es einfach zwei Protestparteien und die sich gegenseitig respektieren und akzeptieren, dass jemand halt anderer Meinung ist. Aber so dieses Entrüstetsein, ich glaube, es ist die Entrüstung, die mich so ein bisschen stört. Und ich glaube, da braucht es einfach eine so Spielregeln, oder? Wie man da aufeinander zugeht. Weil, also gerade das, was ich jetzt da vorher auch angesprochen habe mit den Kommentarspalten, das ist halt auch so lähmend, ja? weil man kommt wie gefühlt nicht weiter.
Ja, das ist ein Riesenthema. Mit den Spielregeln meinst du vielleicht auch, dass man vielleicht mehr aufeinander eingeht und mehr diskussionsbereit ist, weil Entrüstung führt ja auch dann manchmal oft einfach zu Resignation, zur Ablehnung. Mhm. Ich hatte kurz im Kopf, wenn du mich jetzt fragst, was ist für dich Protest, würde ich sagen, der größte Protest ist Resignation. Mhm. Und dann hast du gesagt gesprochen von den Kommentarspalten und dann denke ich natürlich auch, ich lese sehr gerne Instagram-Kommentare, kann ich mich dummerweise stundenlang mit beschäftigen, die natürlich auch ins Nichts führen und teilweise auch einfach so extrem polarisierend sind und nichts anderes, es gibt nur Schwarz und es gibt nur Weiß. Mhm. Das wäre, dafür würde ich gerne Spielregel erfinden, dass man mehr ins Grau geht, ja, ins Dunkel oder ins Hellgrau, dass man das irgendwie zulässt. Entrüstung so als Ausgangspunkt ist super. Mhm. Und dann, dann muss sich irgendwie bewegen. Mhm. Und da kann es, das hast du eher aber zu Anfang auch gesagt, und dann kann es sich egal wohin bewegen, aber es muss einfach weiter bewegt werden. Und ich habe das Gefühl, Leute spreaden nur noch irgendwas und dann ist Ende, dann muss Ende sein, weil weiter denken will man dann halt auch irgendwie nicht. Super, so seine Meinung zu haben und dann geht es nicht weiter, weil brauchen wir auch nicht.
Ja, und ich glaube, dass dieses Lager, Lagerverhalten, Lagerdenken so stark ist. Nicht? Ja. Also jeder, also wir sind ja alle in unserer eigenen Bubble.
Ja.
Und ich glaube, in der kann man sich auch relativ gut wohlfühlen, weil man also das Gefühl hat, man hat es mit Gleichgesinnten zu tun, man muss niemanden wirklich so überzeugen, aber es ist halt schon auch Wohlfühl.
Ja.
Da sein. Also wenn man, ich denke mir dann oft so, man sollte ja zu den Stammtischen, man sollte in die, ich sage jetzt mal, in die Dorfwirtshäuser gehen.
Ja. Ja. Unbedingt, da ist der Nietzsche auch aufgewiesen.
Ja. Und schauen, dass man vielleicht ein bis zwei irgendwie so weit bringt. Ja. Das ist aber lohnender, als sich in einer Gruppe von 8 Gleichgesinnten gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und sagen so, ja, wir verstehen es halt und die anderen sind die Deppen.
Ja. Ja.
Also ich glaube, das ist das, und das kommt, glaube ich, ein bisschen zu kurz, und die sozialen Medien, glaube ich, verstärken das natürlich.
Ja.
Also wenn du dir diese Kommentare, also wenn du sagst, du liest es mit Interesse, ich lese es auch mit Interesse, aber das wird einem dann halt mitunter schlecht. Und,
ja.
Und auch, weil ich so das Gefühl habe, da gibt es überhaupt keine oder kaum mehr Gegenpositionen. Ne? Also was ich mir, es gibt keine Instanz, die dann sagt, hey Freunde, es reicht jetzt. Ja? Also es hat jeder mal gesagt, dass er das ganz furchtbar findet, aber schaut es mal vielleicht von der Seite an.
Mhm.
Oder? Also diese Membran ist nicht durchlässig.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie man das schafft. Also ich meine, ich als Kunsthändler bin nah an der Kunst, bin auch Kunsthistoriker, aber zwischen der Uni, zwischen dem universitären Betrieb und dem kommerziellen Welt, das sind unüberwindbare Mauern.
Gibt es auch keine Membran?
Ja, ganz wenig. Ich versuche da immer wieder so durchzustechen, ja. Aber so, das ist immer, wenn ich da ein Loch bohre, dann kommt gleich wieder jemand mit Moltofil und
ja.
Macht es zu. Ja. Und ich glaube, dass man daran eigentlich grundsätzlich arbeiten kann und sollte und vielleicht auch nach Wegen suchen, um das wieder zugänglicher zu machen, nicht? Weil ich kenne ganz viele Leute, die sagen, na, Nietzsche, brauchst du mal gar nicht kommen. Ja? Kannst du mal erzählen, was du willst, interessiert mich nicht. Ja?
Ja.
Tote Tiere, so, mache ich nicht. Ja? Ja. Otto Mühl, anderes Problem. Ich sage so, okay, ja. Da kannst du mir jetzt erzählen, was du willst, Künstler hin oder her, aber so mit der Biografie geht es halt nicht.
Ja.
Ja? Vielleicht liegt das daran, dass die auch halt wirklich den Leuten auch mit dem Stellwagen ins Gesicht gefahren sind.
Ja. Ja.
Also der Nietzsche, ja. Oder die haben ja jetzt hatten ja kein Interesse daran, die Leute davon zu überzeugen, oder? Sondern die haben einfach ihr Ding durchgezogen, weil wenn sie
ja, genau, schon, ja.
Weil sonst hätten sie das anders gemacht. Sie waren ja keine People-Pleaser.
Nee, er hat ja, das fand ich ja auch immer cool, er hat ja auch nicht gesagt, irgendwie nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist, so, und jetzt mache ich meine Arbeit ein bisschen anders und ein bisschen schöner und geschmackvoller, dass ich nicht mehr ins Gefängnis komme.
Nee. Jetzt erst recht.
Ja, erst recht. Ja, ja, schon.
Wie ist das jetzt wieder zurück zur Ausstellung? Also der Zeitrahmen 1960 bis 1965.
Darf ich ganz kurz noch was dazu sagen?
Ja, sicher.
Weil mir da noch eingefallen ist, was eigentlich in seinem Werk auch ziemlich deutlich ist, wenn wir jetzt darüber reden, über Kommentare und wie kann man das lösen. Ich glaube, der Punkt ist auch ein bisschen wieder zurück ins Reale zu gehen.
Mhm.
Sich mal ein bisschen vom Internet entfernen tut gut.
Mhm.
Also ich wünsche mir ja zum Beispiel auch ein bisschen mehr Leben in der Kunstbetriebsszene oder in der Galerienlandschaft eigentlich auch, dass noch mehr offeneres, gehaltvolleres Programm stattfindet, mit dem man, wo Menschen unterschiedlicher vielleicht auch zusammenkommen können.
Mhm.
Und ja, ich glaube, dieses reale Erleben wird immer, 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 immer wichtiger.
Mhm.
Und das muss man sich gut vor Augen halten, weil sonst versinkt man da drin in diesem Moloch.
Mhm. Aber da eignet sich natürlich die Kunst von Hermann Nietzsche oder generell die performative Kunst dann ja gut, weil
ja, eben.
Das ist halt partizipativ.
Ja.
Man, also ein Bild, also ich kann in eine Galerie gehen und mir das Bild anschauen und dann kann ich entweder, dann schaue ich mir noch das Schildchen an, wer es gemalt hat und dann gehe ich zum nächsten.
Ja, aber man kann ja drüber reden.
Ja, aber man muss nicht. Ich glaube,
nein,
es gibt,
man muss nicht.
Ja, es ist, also in der performativen Kunst oder gerade auch, wenn wir jetzt beim Hermann Nietzsche bleiben, drängt sich schon das Narrativ in den Vordergrund. Also man kann das, ich meine, ich habe eingangs gesagt, mich überzeugt die Ästhetik, aber danach kommt gleich die Frage, was ist da thematisiert? Was hat ihn da interessiert? Da geht es jetzt, das ist weit mehr als nur ein Bild.
Mhm.
Es ist der Ausdruck einer Geisteshaltung.
Ja.
Und das funktioniert für mich vor allem in dieser frühen Zeit, vor allem in Kombination mit den Fotos, wenn man die dann so sieht, wie die dort stehen und fast Und es ist so, so eindeutig alternativlos.
Mhm.
Und ich denke mal, also das war, ich meine, die frühen 60er Jahre in Wien, ich meine, da hast du wahrscheinlich, also ein Lammkadaver, das war wahrscheinlich nicht legal, oder? Den durchs Kellerfenster zu
nee, deshalb ist ja auch die Polizei gekommen.
Ja, ja. Ja, nein, also ja, ich meine, ja, heutzutage kannst du einen Schweinekopf...
Wäre es ein bisschen komisch, aber
kannst,
ja.
Kannst du deinen Schweinekopf am und kannst über die Gärtnerstraße spazieren, ne? Und die Leute würden Fotos von dir machen und du würdest wahrscheinlich viral gehen. Ne?
Ja, wahrscheinlich würden die Leute auch gar keine Fotos machen.
Ja, aber jetzt stell dir mal, und ich meine, man muss das schon dann sich in diese Zeit zurückversetzen, der frühen 60er Jahre. Das ist umso bemerkenswerter, nicht?
Ja.
Das ist, also wenn etwas heute noch Aufsehen erregen würde, wie viel Aufsehen hat das damals erregt, nicht?
Eben.
Und das war halt einfach, ja, wenn halt zufällig gerade kein Fotograf, also es hat ja niemand, die Leute sind ja nicht mit einem Handy durch die Gegend.
Ja.
Es ist total spannend, das so zu sehen und diese Geschichte vielleicht nachzuerzählen. Aber wenn man sich anschaut, wie das heute so passiert, kann man sich vorstellen, was das für ein Theater gegeben hätte.
Ja.
Wenn da die Leute mit dem Smartphone daneben gestanden wären.
Oh ja.
Aber jetzt 60 bis 65, ich habe jetzt aber schon den Eindruck, dass schon Arbeiten auch in der Ausstellung sind, die danach entstanden sind?
Nein.
Wirklich? Mhm. Sieht da nicht auch ein paar Arbeit aus den 70er Jahren oder so?
Das hatten wir ursprünglich mal vor, aber das haben wir dann doch nicht gemacht.
Jetzt, ich sage jetzt mal so, Hermann Nitsch 1960 bis 65 schreit ja quasi nach Hermann Nitsch 1965 bis 1970. Ist dann können wir davon ausgehen, dass da jetzt eine 10-teilige Serie in Planung ist? Immer 5 Jahre Hermann Nitsch?
Immer 5 Jahre Hermann Nitsch.
Oder vielleicht einmal 10 Jahre.
Aber
wie viel gibt er her? Wie viel, also mich hat diese Ausstellung wirklich stark beeindruckt und mir gefällt sie wirklich ausgesprochen gut. Und sei an dieser Stelle jetzt auch gesagt, also bis 5. Juli geht sie.
Ja.
Und das ist echt, hat man wirklich was versäumt, wenn man es nicht gesehen hätte.
Ja.
Es ist eine tolle Ausstellung und es ist auch, ich glaube auch für Leute, die mal grundsätzlich kritisch wären, ich glaube nicht, dass man dann da rausgeht und sagt, ich bin jetzt also vom Nietzsche-Kritiker zum Nietzsche-Fanboy, muss ja nicht sein, aber es bietet einen guten Einstieg.
Ja.
Und man kann das auch, man braucht dann nicht 3 Stunden, es ist auch verständlich und das ist auch irgendwie die Kraft vom Nietzsche, dass es braucht keinen Beipackzettel.
Ja.
Man muss auch nicht in die unterste Ebene eintauchen, sondern man kann es einfach auch von einem ästhetischen Gesichtspunkt. Und dann kann man sich ein bisschen über die Menstruationsbinden Bilder beschweren, obwohl es gibt einige in der Ausstellung. Da hätte ich habe mir gedacht, so, hätten vielleicht 2 statt 8 auch gereicht, oder? Sind ungefähr 8
dort? Ja, kann sein. Kann sogar sein, dass es exakt 8 sind. Ja. Es sind 6 oder 8,
Aber das ist halt, ich meine, das ist vielleicht ein anderer Vorwurf, der immer wieder dann auch kommt beim Nietzsche, ist diese Redundanz.
Ja, aber da hat man nicht richtig hingeguckt.
Ja.
Weil,
das ist jetzt gut, dass du das sagst, weil dann kann man das entkräften.
Damit bin ich natürlich schon 100 Millionenfach konfrontiert worden. Aber da hat man meines Erachtens nicht richtig hingeguckt, weil er entwickelt sich ständig weiter. Mhm. Auch die 8 Menstruationsbindenbilder sind schon 8-mal ziemlich unterschiedlich. Mhm. Und die Kraft liegt dann vielleicht auch ein bisschen in dem Repetitiven, dass man sieht, diese Form kommt immer wieder, es ist immer das Vertikale und gerade in der, also bei 8 kann ich jetzt noch nicht von Masse sprechen, aber ich sag's jetzt mal, entsteht ja dann auch so eine Kraft durch das Minimale, was die Bilder ja dann auch ausmacht, im Gegensatz zu den späteren extrem bunten, pastosen Bildern, ist ja der Minimalismus. Du hast nur eine Menstruationsbinde auf einer größeren Leinwand und vielleicht noch ein paar Umkreisungen oder Pflaster dazu. Und die entfalten sich schon in ihrer, in der Masse oder in dem Mehr sehen. Und dann kommt der zweite Raum, das sind dann keine Menstruationsbindenbilder mehr, aber die sogenannten Reliktmontagen, die ähnlich aufgebaut sind, nur halt mit Mullverbänden. Und die unterscheiden sich dann dadurch, dass sie zum Beispiel auf ungrundierter Jute angebracht wurden. Aber die sind eben dann doch auch wieder was anderes. Mhm. Und mir ist es aufgefallen, es gibt diesen kleinen Raum, klein, aber kleiner im Gegensatz zum Rest des Ganzen, der ja den Nietzsche vor Nietzsche zeigt. Also hängen ja Werke, die so ganz untypisch Nietzsche sind. Die sind vor 60 entstanden und hingen dann in seiner ersten Ausstellung im Loyalty Club 1960. Erinnerst du dich dran? Schwarze Bilder, Wachsbilder sind dort zu sehen. Und diese schwarzen Bilder sind alle auf ganz kleinen, urkomischen Formaten, auch teilweise ganz schmal, weil der Nietzsche dort im Technischen Museum noch gearbeitet hat und kein Geld hatte und nur so alte Platten genommen hat, die es da irgendwie gab, die er nehmen konnte. Und das sind schon Rinnbilder, aber die sind teilweise, ist die Farbe dann doch ein bisschen haptisch, pastos aufgebracht. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ah ja, dass dann 30 Jahre später die Bilder mit der dicken Acrylfarbe so in den Raum hineinragen, so dick aufgetragen wurde, die Farbe, dass man mit den Händen durchfährt, das, den Gedanken hatte der da schon. Mhm. Aber er hat es später. Später hat das dann halt in, so ausgeführt, wie er es dann hat, es überspitzt, aber da ist alles schon drin. Und es gibt immer eine Weiterentwicklung. Aber es ist nicht einfach so das, was es schon mal war, sondern muss man einfach, muss man schauen. Mhm. Auch die Musik hat sich bei ihm entwickelt. Mhm. Klar hört die sich, wenn man nicht richtig schön hört, völlig gleich an, aber ja, sie ist einfach anders.
Ja. Das ist ja, glaube ich, immer so. Es ist der Karl Schuch. Es gibt kaum eine Podcast-Folge, wo ich nicht über den Karl Schuch spreche.
Ja.
Einer meiner Lieblingsmaler. Der hat eine ganze Serie gemalt von Bildern toter Wildenten.
Mhm.
Und wenn da jemand sagt, warum hat die schauen ja alle gleich aus, da kriege ich dann die Krise. Da wäre ich wirklich rabiat und sage, ich schaue einfach genau hin. Das ist jedes total unterschiedlich.
Ja.
Und das ist jetzt interessant, dass du das sagst. Ich glaube, es ist einfach die, man muss einfach bereit sein, genauer hinzuschauen.
Ja.
Jetzt, du hast vorher gesagt, du kommst aus dem Tanz. Du warst Teilnehmerin bei Nietzsche.
Mhm.
Würdest du dich selber auch als Künstlerin sehen? Ist das etwas, hast du eine eigene künstlerische Praxis?
Ja, also wenn man noch weiter geht, habe ich ja sogar in meinem früheren Leben Fotografin. Also ich habe eine Ausbildung, ich habe ein Studium gemacht, ein fotografisches. Ich habe auch als Fotografin in Paris ein Jahr gearbeitet, bevor ich mich entschieden habe, dass ich nur noch über Kunst schreiben will oder Ausstellungen machen will. Aber vielleicht habe ich einen anderen künstlerischen Zugang zum Kuratieren vielleicht. Mhm. Ja? Weil manchmal, wenn ich die Eva Badura hat das mal zu mir gesagt, ja, du machst, was du da mit den Künstlern machst, ist wie auch, du bist halt auch eine Künstlerin. Aber das finde ich blöd zu sagen, weil dieser Begriff meinen Kosmos sprengt und ich bin nicht die Künstlerin. Ja. Die Künstler sind die anderen.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es hilft dabei, vielleicht gewisse Dinge rauszuspüren, auch in der Kommunikation mit Künstlerinnen und Künstlern.
Ja, vielleicht, ja.
Weil du weißt ein bisschen mehr vielleicht, wenn du kannst darüber sprechen.
Mhm.
Ich sage immer so, die Einzigen, die über Kunst wirklich sprechen können, sind die Künstlerinnen und Künstler. Das hören die Kunsthistoriker nicht so gern.
Ich wollte gerade sagen, ich sage immer ja, was der Künstler oder die Künstlerin sagt, das muss ich nicht so ernst nehmen.
Aber das finde ich dann eben spannend, dass du diesen Background hast. Weil ich glaube, da kommen dann schon, ich glaube, es ist, also in Ausstellungen oder aus Ausstellungen kann man mehr rausholen, wenn man es schafft, dieses Wirken der Künstlerinnen und Künstler auch zur Entfaltung kommen zu lassen.
Ja, schau, ich glaube, ich sehe immer auch eine Ausstellung ein bisschen als ein Bild. Das ist wie so manchmal, wenn ich gucke, also wenn ich eine Ausstellung entwickle, dann gehe ich zurück und schaue mir das an, funktioniert das, wirkt das? Also dann ist das für mich immer auch ein kurzer Frame, es ist wie ein Bild und so gehe ich dann weiter. Vielleicht ist das dann so dieser fotografische Zugang oder so, oder was mir dann dabei hilft auch, ja.
Und etwas, wo ich mir jetzt noch, was ich mich auffrage, braucht es da eine eine dicke Haut, wenn man mit dem Wiener Aktionismus.
Ja, keine Ahnung. Manchmal denke ich mir schon, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Ja. Es gibt Tage, wo da möchte ich einfach nur noch Blümchenbilder sehen.
Ja. Weil auf der einen Seite denke ich mir, also es braucht eine gewisse Sensibilität, um dieses, das, was wir vorher auch besprochen haben, dieses alle Sinne Ansprechende zu verstehen. Mhm. Also zum Werk hin braucht es eine Sensibilität und auf der Vermittlungsseite braucht es dann einen breiten Rücken. Mhm. Fällt dir das? Ich meine, kriegst du das hin, das da zu switchen?
Das finde ich ja gerade so spannend.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber das ist die Aufgabe, mit der ich so arbeite und mit der ich ja so auch wachsen möchte. Mhm. Also, ja.
Weil das ist also für mich extrem, also das ist jetzt beeindruckend, auf der einen Seite sensibel zu sein und auf der anderen Seite dann aber diese Sensibilität abzulegen und einfach auch nicht sensibel zu sein. Wenn die Leute dann also wie in den Kommentarspalten dann...
Ach so, ja.
Man darf sich die Dinge... Also auf der einen Seite muss man total transparent sein und auf der anderen Seite muss man eigentlich so ein bisschen abfedern.
Aber das muss man eigentlich immer im Leben, oder?
Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube...
Also so nicht so eins zu eins, aber schon.
Aber nicht immer in dieser radikalen, also da prallen ja Welten aufeinander.
Ja. Ja.
Also, weißt du, wenn ich jetzt ein Spezialist bin für Claude Monet.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Das finden alle super.
Ja. Ja.
Also, da muss ich nicht so. Also, ich glaube, man entscheidet sich dann halt schon für das eine oder für das andere, wenn man halt sagt, okay, das ich kann mich dem nicht entziehen. Mhm. Ja. Also, ich denke mir manchmal so, okay, man kann es sich manchmal einfacher machen im Leben, aber manche Dinge sind dann einfach halt alternativlos. Ja.
Ja, das ist ja vielleicht auch manchmal mein Problem, dass ich Probleme haben will. Mhm. Also ich will in Ausstellungen gehen oder die besten Ausstellungen, die ich gehe, sind die, über die ich mich zuerst total ärgere. Mhm. Aber über die denke ich dann halt total lange nach und frage mich, warum bist denn du jetzt so, warum lehnst du das so ab? Und vieles, was ich erst ablehne, da gehe ich dann hinein so. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne, also wobei ich auch das andere eben auch toll finde, aber ich brauche irgendwie immer so Reibungsfläche. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube nicht, dass das, dass dir das abhanden kommen wird, weil das ist halt dann einfach
Ja, und die finde ich auch bei Claude Monet.
Ja, ja. Und ich glaube halt auch, ich finde es toll, dass wir in Wien jetzt dieses Museum haben. Mhm. Ich glaube, dass das auch mutig ist und ich wünsche euch, dir, dem ganzen Team, auch die Kraft, ja, jetzt nicht nur das Lob von denen einzuheimsen, die das super finden, sondern eben die Kraft, das zu ertragen, was von denen kommt, die es einfach grundsätzlich ablehnen.
Ja.
Weil das ist jetzt nicht, man kann es sich eben leichter machen im Leben. Ja? Und das ist aber, finde ich, aller Ehren wert. Und ich freue mich jetzt auf alles das, was kommt. Es ist ja zum Glück für mich hervorragend nah. Also in der Weiburggasse,
Weiburggasse
26, also ums Eck vom Palais Coburg.
Ja.
Also es ist ja wirklich, das kann man wunderbar verbinden mit einem Einkaufsbummel durch die Innenstadt.
Ja.
Oder am besten, man geht am Abend ins Ronach, ins Musical und davor noch in die Nietzsche-Ausstellung.
Davor noch in die Nietzsche-Ausstellung, das kann ich nur empfehlen.
Ja. Also solche Sachen könnte ich mir vorstellen, dass sie gut funktionieren. Ich bin schlauer geworden.
Das hoffe ich, ja.
Ja. Und ich bin froh, dass es so ist. Also ich meine, es wäre jetzt auch vermessen, wenn ich sagen würde, das ist unmöglich, noch schlauer zu werden, weil ich schon zu schlau bin. Aber ich wünsch dir einen schönen Sommer. Es geht jetzt bis 5. Juli.
Ja.
Da geht die Ausstellung noch weiter. Dann habt ihr Sommerpause.
Ja.
Ist das eine bewusste Entscheidung, weil Sommerloch in Wien, also...
Ja, Sommerpause haben wir bisher immer so gehabt, ja.
Mhm.
Ja.
Und dann geht es im Herbst weiter.
Genau.
Und ich hoffe, dass diese Reibefläche Also angepasst kann ich mir das Wiener Aktionismusmuseum eh nicht vorstellen.
Sicher nicht.
Also da wird es auch in Zukunft einiges geben in den Kommentarspalten zu lesen.
Ich hoffe.
Ja. Ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Dieses Gespräch ist ein Paradebeispiel dafür, wie dieser Podcast funktioniert, nämlich immer ein bisschen anders. Ich hatte eigentlich vor, sehr konzentriert über diese Ausstellung Hermann Nitsch 1960 bis 1965 zu sprechen. Und dann kommen wir natürlich andauernd auf Florentina Holzinger, weil das natürlich Dinge sind, die aktuell passieren. Ich wehre mich auch gar nicht dagegen, weil ich sage immer, das Gespräch entwickelt sich so, wie ich und meine Gesprächspartnerin das gerade für richtig halten, und ich finde es spannend, dass wir diese Parallelen in die Jetztzeit gezogen haben, aber trotzdem immer wieder auch auf die Ausstellung gekommen sind. Auf jeden Fall ist diese Ausstellung für mich sehr gelungen. Ich habe das auch im Gespräch gesagt. Auf jeden Fall hingehen. Bis 5. Juli habt ihr die Möglichkeit dazu, und wenn wir vielleicht, wenn es weitergehendes Interesse zu dieser Ausstellung, zum frühen Nitsch gibt. Es gibt einen sehr schönen Katalog, der diese Ausstellung begleitet, und da kann man also wirklich tief eintauchen. Ich bedanke mich also bei Julia Möbus-Puck für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Matthias Jakesic für die Produktion und die Musik, und bei Sarah Scherer für ihre Stimme. Und ich freue mich schon, wenn es dann weitergeht in 2 Wochen. Ich verrate noch nichts, aber es wird spannend. Bis dann.